Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das Wort Gottes bringe ich Ihnen heute aus dem Buch Ruth. Wir fahren also fort in unserer Serie und kommen heute zu Ruth Kapitel 4, die Verse 1 bis 12. Wir hören das Wort des lebendigen Gottes. Boas aber war zum Stadttor hinaufgegangen und hatte sich dort niedergesetzt. Und siehe, da ging der Löser vorüber, von dem Boas geredet hatte. Und da sprach er: Komm, setze dich her, du so und so. Und er kam herbei und setzte sich. Und Boas nahm 10 Männer von den Ältesten der Stadt und sprach: Setzt euch hier, Herr. Und sie setzten sich. Da sprach er zu dem Löser: Naemi, die aus dem Gebiet von Moab zurückgekommen ist, verkauft das Stück Feld, das unserem Bruder Elimelech gehörte. Darum gedachte ich dir, den Vorschlag zu machen: Wenn du es lösen willst, so kaufe es vor den Bürgern und vor den Ältesten meines Volkes. Willst du es aber nicht lösen, so sage es mir, damit ich es weiß, denn es gibt niemand, der es lösen kann, ausgenommen du und ich nach dir. Und er sprach: Ich will es lösen. Da sagte Boas: An dem Tag, da du das Feld aus der Hand Naemis kaufst, erwirbst du es, auch von Ruth, der Moabiterin, der Frau des Verstorbenen, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil wieder aufzurichten. Da sprach der Löser: Ich kann es für mich nicht lösen, ohne mein eigenes Erbteil zu verderben. Löse du für dich, was ich lösen sollte, denn ich kann es nicht lösen. Es war aber von alters her Sitte in Israel, bei der Lösung und beim Tausch die ganze Sache so gültig zu machen. Der eine zog seinen Schuh aus und gab ihm den anderen. Das war die Bestätigung in Israel. So sprach nun der Löser zu Boas: Kaufe du es für dich. Und er zog seinen Schuh aus. Da sprach Boas zu den Ältesten und zu dem ganzen Volk: Ihr seid heute Zeugen, dass ich aus der Hand Naemis alles erworben habe, was Elimelech und alles, was Kiljon und Machlon gehörte. Dazu habe ich mir Ruth, die Moabiterin, die Frau Machlons, zur Ehefrau erworben, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil wieder aufzurichten, damit der Name des Verstorbenen nicht verschwinde aus der Mitte seiner Brüder und aus dem Tor seines Ortes. Ihr seid heute Zeugen. Da sprach das ganze Volk, das im Stadttor stand, und die Ältesten: Wir sind Zeugen. Der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und Lea, die beide das Haus Israel gebaut haben. Es werde mächtig in Ephrata und mache dir einen Namen in Bethlehem. Und dein Haus werde wie das Haus des Peres, den die Tarma dem Juda gebar, durch den Samen, den dir der Herr von dieser jungen Frau geben wird. So nahm Boas die Ruth, und sie wurde seine Frau, und er ging zu ihr ein. Der Herr aber gab ihr, dass sie schwanger wurde und einen Sohn gebar. Bis Vers 13 also. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus. Die letzte Predigt über das Buch Ruth. Wir stellten uns unter Kapitel 3 des Buches Ruth, liegt bereits einige Wochen zurück. Und wenn wir uns noch erinnern, was wir seinerzeit gehört haben, dann fällt uns sogleich der Unterschied auf zwischen dem, was wir gerade eben in Kapitel 4 lasen und dem, was wir in Kapitel 3 uns berichtet wurde. Auch wenn es in Kapitel 3 um dieselbe Thematik ging wie hier, in der ersten Hälfte von Kapitel 4 ist der Rahmen ein sehr viel anderer. In Kapitel 3 verlief alles im Bereich des Andeutens. Es ging auch da bereits um Hochzeit, aber es waren Anspielungen. Dass Boas 6 Maß Gerste der Naemi durch Ruth zukommen ließ, wie wir es in Ruth 3, Vers 15 lasen, das scheint ein solcher Wink gewesen zu sein. Aber vor allem war die Erweiterung der Löserschaft mit Signalen verwoben. Gemäß dem Gesetz Gottes betraf die Löserschaft ursprünglich lediglich den Grund und den Boden. Daneben gab es die Ordnung der Schwagerehe, aber die war eben ausgerichtet auf den Schwager. Dass in diesem Fall die Löserschaft insgesamt in eine Richtung gelenkt werden sollte, die sie mit der alttestamentlichen Ordnung der Schwagerehe verknüpfte, das erörterte Ruth nicht offen. Vielmehr deutete sie dies Boas lediglich an. Im Unterschied dazu geschieht hier in Kapitel 4 alles öffentlich. Boas führte vor den Augen aller Bewohner Bethlehems den Plan aus, den Naemi ins Auge gefasst hatte und den dann Ruth in jener Nacht anschob. Erinnern wir uns bitte. Naemi hatte prognostiziert, dass Boas, wenn er einmal auf den Gedanken der Eheschließung gebracht worden war, selbst initiativ werde. Und genau das sehen wir hier in Kapitel 4. Nun drängt alles an die Öffentlichkeit. Wir werden Zeugen einer öffentlichen Handlung. Und diese hatte die Form einer Rechtshandlung. Gleichzeitig aber war sie auch eine gottesdienstliche Handlung, insofern dabei auch der Segen Gottes empfangen wurde. Und so verkündige ich Ihnen heute Morgen das Wort Gottes unter dem Thema der Bund Gottes in der Öffentlichkeit. Und wir wollen dabei auf 3 Punkte achten. Erstens der Umgang mit den Geboten Gottes. Der Umgang mit den Geboten Gottes. Zweitens die Wichtigkeit öffentlicher Ordnungen. Und drittens die Unverzichtbarkeit des Segens Gottes in der Öffentlichkeit. Erstens also der Umgang mit den Geboten Gottes. Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder der andere jetzt denkt, nun wird es also institutionell und damit wird es langweilig. Das, was in jener Nacht während der Ernte auf der Tenne passierte, das hatte noch einen gewissen Reiz. Aber jetzt kommt das Offizielle und das ist fade, das ist bürokratisch. Wir neigen heutzutage zu der Einstellung, bei Angelegenheiten, die es mit dem Recht oder mit öffentlicher Ordnung zu tun haben, da muss man halt durch. aber es erscheint doch als ein leerer Formalismus. Aber das Wort Gottes urteilt darüber anders. Und daraus wollen wir lernen, auch heute. Die Heilige Schrift, sie spricht genauso von dem subtilen Spiel, das uns in Kapitel 3 so fesselte, wie von der Handlung, in der die rechtlichen Regelungen getroffen werden und in der das Brautpaar dann auch öffentlich den Segen Gottes empfängt. Haben wir uns eigentlich schon mal gefragt, wie es kommt, dass bei uns heute vielfach das, was mit dem Recht zusammenhängt, einen negativen Beigeschmack hat, sodass es bei uns den Gedanken an abstrakte Lebensferne hervorruft? Wieso kommt das? Woher kommt das eigentlich? Nun, zu einem großen Teil liegt das an den neuzeitlichen Geistesströmungen. Von denen sind auch wir beeinflusst. Ich nenne hier den Existenzialismus und dann auch den Neomarxismus, der in Deutschland im Jahr 1968 zum Durchbruch kam. Deswegen sprechen wir auch von den 68ern. Und bis zum heutigen Tag sorgen in unserem Gemeinwesen diese Trends für eine gehörige Portion von Anarchismus. Denn aus dem Blickwinkel dieser Geistesströmungen ist der Staat vor allem etwas, das die Freiheit des Menschen einschränkt. Außerdem mögen in unserem Volk die Erfahrungen hinzukommen, die wir machten, als staatliche Institutionen zu einer Beute von Ideologien wurden und dann totalitär und tyrannisch wurden. Denken wir an die nationalsozialistische Herrschaft. Vergessen wir auch nicht das Regime, das noch nicht einmal 40 Jahre ist es her, im Osten unseres Landes zusammenbrach. Gegenwärtig stehen wir erneut in der Gefahr, dass sich Ideologien der staatlichen Institutionen bemächtigen. Genderdenken, all die woken Philosophien und dass sie sich erneut dieses Land bis hin zur Instrumentalisierung des Verfassungsschutzes zur Beute machen. Andererseits sollte uns diese neue Bedrohung nicht verwundern. Wenn sich ein Volk nämlich von den Geboten Gottes abwendet, dann strömen in dieses geistige Vakuum Ideologien und Weltanschauungen. Die Rechtsordnung in Deutschland ist für den durchschnittlichen, gottlosen Zeitgenossen, der keinerlei Orientierung mehr hat, so hat es den Anschein, zu einem unübersichtlichen Sammelsurium von Paragraphen geworden, in dem das Recht erstickt wird. Und wenn wir diese Paragraphenflut mit dem biblischen Recht vergleichen, dann fällt auf, dass Gott in der Heiligen Schrift seine Gebote so gegeben hat, dass er nicht vom menschlichen Missbrauch seines Gesetzes auszugehen scheint. Vielmehr bekommen wir den Eindruck, dass Gott eine geistliche Haltung bei den Menschen voraussetzt, die das Gesetz empfangen haben. Nun ist bekannt, dass man in Israel das Gesetz Gottes immer wieder verachtete und mit Füßen trat. Und zwar nicht nur in der Zeit der Richter und der Könige, als nach der babylonischen Gefangenschaft die Richtung der Pharisäer und der Schriftgelehrten aufkam, da taten diese Leute zwar so, als würden sie das Gesetz Gottes hochhalten, aber in Wahrheit legten sie es so aus, dass durch ihre Menschengebote die Maschen des göttlichen Gesetzes so ausgedehnt wurden, dass man mit Verweis auf diese menschlichen Zusätze durch das, was Gott geboten hatte, hindurchschlüpfen konnte. Denken wir an das, was wir eben gerade hörten aus Markus Kapitel 7. Das Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren, wurde da unterwandert mit eigenen Gesetzen und Paragraphen und damit ausgehebelt. Jesus wirft den Pharisäern und Schriftgelehrten einmal vor, ihr Heuchler, ihr vernachlässigt das Wichtigere im Gesetz, nämlich das Recht und das Erbarmen und den Glauben, Matthäus 23, Vers 23. Und demgegenüber weist der Sohn Gottes in der Bergpredigt darauf hin, wie das Gesetz Gottes in Wahrheit zu verstehen ist. Nicht denken wir nur an die Aussage des Herrn, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, ich aber sage euch. Jesus legt den Finger darauf, wenn eure sogenannte Gerechtigkeit nicht mehr ist als das, was die Pharisäer und Schriftgelehrten vertreten, werdet ihr nicht in das Reich Gottes kommen. In seinen folgenden Ausführungen macht der Herr deutlich, dass gemäß dem Gesetz Gottes zu leben nichts anderes heißt, als vor dem Angesicht Gottes zu leben. Übrigens auch Gemeindeordnungen sind so verfasst, dass sie keineswegs die Absicht haben, jede Eventualität festzulegen. Dadurch mag eine Gemeindeordnung in den Augen moderner Rechtsgelehrter wie eine Art Witz erscheinen. Aber dem halte ich entgegen, dass das, was in den Augen der heutigen Rechtswissenschaft als Schwäche erscheint, durchaus ihre Stärke sein kann. Denn eine Gemeindeordnung richtet sich an Menschen, die eine geistliche Grundhaltung haben. Auch in einem solchen Fall muss das eine und das andere für das Miteinander in der Gemeinde geklärt, geregelt und vereinbart werden. Darum ist eine Gemeindeordnung unverzichtbar. Aber wenn Rechtsformulierungen ausschließlich die menschliche Hinterhältigkeit und die menschliche Boshaftigkeit im Auge haben, dann schnüren sie das Leben immer mehr in ein Netz von Paragraphen ein. Und wenn eine solche Paragraphenflut aus einer bestimmten Ideologie erwächst, wie es sich im Augenblick im CO2-Klimawahn, im Globalismus und im Genderdenken kundtut, dann wird das Recht in ein tyrannisches Joch verdreht. Das biblische Recht, es richtet sich an den neuen Menschen. Es richtet sich an den Menschen in Christus. Und darum heißt es im Neuen Testament, dass es die Liebe ist, die die Erfüllung des Gesetzes ist. Jesus lehrt, dass das ganze Gesetz im Doppelgebot der Liebe hängt. Es hängt daran. Nicht, was das meint, können wir uns anhand eines eingeschlagenen Nagels veranschaulichen, an dem dann ein schweres Bild hängt. Es hängt, so erklärt Jesus, das ganze Gesetz an den beiden Geboten. Du sollst Gott, den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand und mit deiner ganzen Kraft, sowie an dem anderen Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben, so wie du es gewohnt bist, dich selbst zu lieben. Wenn wir das Gesetz Gottes in diesem Sinn erfassen, also geistlich verstehen, dann ist es ein Gesetz der Freiheit, wie es Jakobus einmal in Kapitel 2 seines Briefes formuliert. Dann sind die Gebote Gottes eine Freude für uns, so wie es in Psalm 19 und Psalm 119 heißt. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es erquickt die Seele. Das Gesetz des Herrn ist lauter. Es erleuchtet die Augen. Der Apostel Paulus schreibt übrigens das Gleiche. Ich habe Wohlgefallen am Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Das Gesetz Gottes ist heilig. Es ist gerecht und gut, schreibt er in Römer 7, Vers 12. Es ist geistlich, Vers 14. Paulus fordert einmal dazu auf, dass wir prüfen sollen, was der Wille Gottes ist, der Gute, der Wohlgefällige und der Vollkommene. Geistlicher Gehorsam fordert also unser Nachdenken. Nachdem ihr euren Leib als ein lebendiges Opfer auf den Altar gelegt habt, überlegt, was der Gute, der Wohlgefällige und der vollkommene Wille Gottes ist. Für einen wahrhaftigen Gehorsam muss man wach sein, um, wie es einmal in Philipper 1, Vers 10 heißt, mit einer klaren Einsicht und mit Feingefühligkeit, mit Sensibilität zu unterscheiden, worauf es ankommt. Im Neuen Testament geht es um einen Gehorsam von geistlich Lebendigen. Es geht um einen Gehorsam von Menschen, die durch den Geist Gottes neues Leben empfangen haben. Ich war bei den Jesuiten, galt als Regel, gehorsam zu sein wie eine Leiche. Auf Lateinisch per inde axi cadaver. Und daher kommt unser Wort Kadavergehorsam. Was im Unterschied dazu ein geistlich reifer Gehorsam heißen kann, wird deutlich daran, wie Boas in Weisheit die Anordnung Gottes über die Lösung des Bodens mit der Regelung über die Schwagerverehe verknüpfte. Dies zeigt auch von diesem Wohlgefallen am Gesetz Gottes, von dieser alles durchdringenden Freude an den Ordnungen Gottes. Nehmen wir einmal an, Boas hätte sich auf den Lösungsvorschlag gemäß dem Buchstaben beschränkt. Naomi ist dann aus Armut gezwungen, ihren Acker zu verkaufen, um zu verhindern, dass der Grundbesitz durch einen beliebigen Verkauf aus der Großfamilie herausfällt, tritt jemand aus der Sippe als Löser auf. Der kauft den Acker. Er legt das Geld auf den Tisch und er bekommt dafür den Acker, um ihn zu bearbeiten und zu erhalten, sodass die verarmte Familie den Acker entweder zurückkaufen kann oder im Jubeljahr frei zurückerhält. Aber wir sagten es bereits bei der letzten Predigt, eine solche Lösung mag den Anschein von Korrektheit haben, aber für eine Familie, die auszusterben droht, bringt sie gar nichts. Sie wäre geradezu widersinnig. Der Sinn des Gesetzes über die Lösung des Eigentums im Fall von Verarmung war doch gerade, der Landbesitz musste bleiben, denn der Landbesitz bedeutete für den alttestamentlichen Gläubigen die Gewissheit zu haben, zum Bund Gottes zu gehören. Aber diesem Landbesitz war natürlich vorgeordnet, dass der Landbesitzer bestehen blieb. Wenn also das Gesetz der Lösung im Blick auf Naomi und Ruth Sinn haben sollte, dann musste dafür gesorgt werden, dass Naomis Familie nicht ausstarb. Und in dieser Überzeugung trat Boas dem Löser öffentlich entgegen. Er erklärte, an dem Tag, da du das Feld aus der Hand Naomis kaufst, erwirbst du es auch von Ruth, der Moabiterin, der Frau des Verstorbenen, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil wieder aufzurichten. Der Landbesitz musste im Besitz der Familie bleiben. Aber die Familie selbst musste ebenfalls bleiben. Wir erkennen hier, was Gehorsam gegenüber dem Gesetz Gottes heißt, in Wahrheit heißt. Boas trat als ein Mann auf, der dieses Wichtigere beachtete. Er war jemand, der sich nicht mit dem Verzehnten irgendwelcher Korinthen abgab. Er suchte das Gewichtigere im Gesetz Gottes. Auch wir sind dazu berufen, um auf eine solche Weise, also erwachsen und mündig, das Gesetz Gottes einzuhalten. Das Gebot Gottes beruft sich auf den Geist Gottes, der in uns wohnt. Und aus diesem Grund gibt es nur einen einzigen Schlüssel, der für die Gebote Gottes passt. Und das ist die Liebe, ihr Lieben, die Liebe. Die Liebe, die sich im Gesetz offenbart, ist das Wichtigste, das Zentrale im Gesetz. Sie ist deren Erfüllung. Die Liebe ist auch die erste Frucht des Geistes Gottes, so erfahren wir aus Galater Kapitel 5. Und darum sind die Gebote Gottes auch so gut und so sicher bei unserem Herrn Jesus Christus aufgehoben. Er ist der beste Ausleger, denn in ihm wohnt die Liebe. Er ist die Liebe Gottes. Und von diesem Boden aus konnte Christus sagen: Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen, sondern ich bin gekommen, um zu erfüllen. Um zu erfüllen. Matthäus 5. Unser Herr sagt in der Bergpredigt, was das Gesetz Gottes in Wahrheit will und auch welche Wege es eröffnet. Was ist christlich? Wie verhält sich ein Christ? Ist der ein Christ, der lediglich darauf verzichtet, den anderen totzuschlagen oder ihn zu bestehlen? Gewiss, das gehört auch dazu. Aber die bekannten 10 Gebote sind nichts mehr als Grenzsteine. Sie grenzen das Terrain unseres Gehorsams ab. Mit anderen Worten, wenn du dich wirklich an die 10 Gebote hältst, dann heißt das, dass du deine Hände frei bekommst, frei wirst für das wirkliche Leben vor Gott, für Christus, um ihm durch seinen Geist zu dienen. Sonst würden wir das Gesetz des lebendigen Gottes missverstehen. Wie häufig sagen wir mit einem entrüsteten Unterton und kopfschüttelnd, was ist heute nicht alles möglich auf ethischem oder auf moralischem Gebiet? Ähnlich wie damals in der Richterzeit auch furchtbar viel möglich war. Aber wenn wir das Büchlein Ruth gerade vom Hintergrund der Richterzeit lesen, dann können wir mit den gleichen Worten, aber in einem frohen, verwunderten Unterton ebenfalls sagen, was ist heute auf ethischem, moralischem Gebiet nicht alles möglich, wenn wir die Gebote Gottes begreifen als das, was an der Liebe zu Gott und zum Nächsten hängt. Dann steigen in uns gute, konstruktive, herzerwärmende Gedanken auf. So können uns die Ereignisse aus der Richterzeit, die uns hier im Buch Ruth geschildert werden, eine segensreiche Perspektive bieten. Sie veranschaulichen, wie man gerade in unmoralischen Zeiten das Recht Gottes in Liebe erfüllt. Wir lernen an Boas, was ein gottgemäßer Umgang mit den Geboten Gottes heißt, was das meint. Und damit komme ich zum zweiten Punkt, die Wichtigkeit der öffentlichen Ordnungen. Ihr Lieben, in diesem Abschnitt sehen wir, dass und wie Boas den Plan der Naemi aufgriff. Er machte ihn sich zu eigen und er führte ihn in geistlicher Fantasie durch. Zum Beispiel ging er mit dem anderen denkbaren Löser in einer wirklich taktvollen Weise um. Er trickste ihn nicht aus. Wir könnten ja die Frage stellen, war das Beachten des ersten Lösers nicht dumm von Boas? Nicht wahr? Jener Mann hat überhaupt keine Initiative ergriffen. Am besten, so wäre unser Rat, man lässt ihn einfach links liegen. Gehe ich in der Auslegung zu weit, wenn ich sage, dass Boas selbst bereits zuvor ein Auge auf Ruth geworfen hatte? Immerhin wurde ja bereits deutlich, dass Boas von Ruth beeindruckt war. Ich erinnere an die Worte des Boas, die er auf dem Feld an Ruth bei ihrer ersten Begegnung richtete. Mir ist umständlich mitgeteilt worden, alles, was du für deine Schwiegermutter getan hast nach dem Tod deines Mannes. Ruth 2, Vers 10. Zumindest das hatte Boas also registriert. Oder denken wir an den Ausspruch des Boas in Ruth 3, Vers 10. Gesegnet seist du vom Herrn, meine Tochter. Du hast mit deiner letzten Liebestat die erste noch übertroffen. Ich denke nicht, dass wir im Blick auf Boas den Begriff des Verliebtseins verwenden sollten und schon gar nicht den ohnehin taktlosen, primitiven Begriff, dass er auf sie stand. Vielmehr schien Boas von Ruth beeindruckt, fasziniert gewesen zu sein. Im Stillen mag er sie bewundert haben. Was für eine Frau! Aber trotzdem, bereits in jener Nacht erklärte Boas der Ruth, wir lesen es in Ruth 3, Vers 12, es ist noch ein anderer Löser da, der näher verwandt ist als ich. Einmal ehrlich, schütteln wir nicht angesichts dieser Bemerkung den Kopf? Boas, wie kannst du nur? Wie kannst du nur? Warum bist du so förmlich? Warum so umständlich? Boas jedoch ließ sich von den Normen Gottes nicht abbringen. Er handelte korrekt, gemäß dem Recht Gottes. Er schaltete den ersten Löser nicht aus, sondern er ging auf ihn ein. Er beachtete ihn. Er riskierte damit, dass die Hochzeit ohne ihn als Bräutigam stattfand. Man stelle sich einmal vor, wenn dieser unbekannte Mann nicht nur Ja gesagt hätte zur Lösung des Ackers, sondern auch zur Eheschließung. Würden wir das nicht als Katastrophe empfinden? Es ist ein anderer Löser da, näher als ich, sagte Boas in Ruth 3, Vers 12. Aber eine solche Aussage ist kennzeichnend für biblische Frömmigkeit. Sie zeugt von Achtung, sie zeugt von Respekt vor den Ordnungen, vor dem Recht Gottes, und zwar selbst dann, wenn man selbst dadurch den Kürzeren zu ziehen scheint. Trotzdem ordnet man die eigenen Wünsche den von Gott gegebenen Ordnungen unter, auch wenn es schwerfällt. Es hat den Anschein, als ob Boas ohne eigene Ambitionen ans Werk ging. Aber ihr Lieben, das stimmt nicht. Vielmehr war Boas jemand, der diese Aufgabe übernahm, aber er übernahm sie so, dass er zuerst an Gott und an seine Gebote dachte und damit auch an seinen Nächsten. Und wenn der andere eingelenkt hätte, nun, dann hätte das für Boas nicht niederschmetternd sein dürfen. Stattdessen hätte er dann bei den anderen Zeugen gestanden, dort am Stadttor, also dort, wo in jener Zeit die rechtlichen Angelegenheiten des Gemeinwesens geregelt wurden. Boas hätte das Paar beglückwünscht und gesegnet, denn Boas war davon überzeugt, dass die Gebote des Herrn Ordnungen sind, die Gott zum Leben gegeben hat. Für Boas war die Lösepflicht Teil der göttlichen Rechtsordnung, sodass er dieses Recht seinem Nächsten nicht vorenthalten wollte. Und auf diese Weise kommt Respekt im Blick auf die Ordnungen Gottes zum Ausdruck und damit gleichzeitig auch Respekt für die Menschen, die in dieser Ordnung ebenfalls leben. Boas schob diesen Verwandten nicht zur Seite. Was für eine freundliche, eine durch und durch menschliche Verhaltensweise zeigte Boas im Umgang mit dem ersten Löser. In Psalm 19 lesen wir, dass im Einhalten der Gebote Gottes großer Lohn liegt. Was wäre dann der Lohn gewesen, wenn der erste Löser Ja zur Ruth gesagt hätte? Was hätte er davon gehabt? Nun, ich sag mal, zunächst ein ruhiges Gewissen. Und das ist ein großer Lohn. Das können wir gerade in unserer Zeit erkennen, in der so viele Menschen so neurotisch geworden sind, weil sie sich bei der Jagd nach ihrem vermeintlichen Lebensglück abhetzen und bei ihrer eigenen Selbstoptimierung so verzweifelt abrackern und sich unter Druck setzen. Ich hoffe, Sie verstehen, es geht mir hier nicht darum, dass wir Ordnungen wie Lösung des Eigentums von verarmten Verwandten oder auch die Schwagerehe einführen sollen. Wenn wir diese Aussage auf unsere Zeit übertragen, dann vielleicht folgendermaßen. Nicht wahr, da vergucken sich zwei Menschen ineinander. Aber beide oder einer der beiden ist verheiratet. Vielleicht steht er und sie dann in der Gefahr, die göttliche Institution der Ehe wegzuschieben, indem man sich einredet, es gehe jetzt um die große Liebe. Dann meint man plötzlich festzustellen, dass die bisherige Ehe nur ein Gefängnis gewesen war. Und man geht auseinander, man trennt sich von dem Ehegatten, dem man sich einst versprochen hatte. Und rechtfertigt es mit Sätzen wie, wir passen nicht mehr zusammen oder wir haben uns auseinandergelebt oder Ähnlichem. Aber demgegenüber steht geschrieben, dass die Ehe eine Einrichtung Gottes ist. Sie ist nicht dazu da, das Leben zu knebeln, sondern sie ist eine Ordnung zum Leben. Natürlich könnte man jetzt einwenden, wer glaubt das heute noch? Immerhin hat Boas das geglaubt und der lebte in der Richterzeit. Die eigene Ehe ernst zu nehmen, die Ehe des anderen zu achten und also auch das Nein zu sagen zum Einbrechen in die Ehe eines anderen, das ist übrigens ein wesentliches Kennzeichen der Heiligung, wie Paulus in 1. Thessalonicher 4, Abvers 1 erläutert. Boas ist uns ja nicht deswegen fremd, weil wir nicht mehr die Lösung des Ackers oder die Schwagerehe kennen, sondern er ist es deswegen, weil er überhaupt noch die Ordnungen Gottes ernst nimmt. Hier steht ein Mann vor uns, der sich nicht einfach über die Gebote Gottes hinwegsetzt, weil ihm irgendwie danach zumute ist. Boas trickst den anderen nicht aus, er manipuliert ihn nicht. Es ist uns ja sicher beim Lesen aufgefallen, dieser Verse, dass Boas dem näheren Verwandten nicht mit einem Schlag alles offenlegte. Vielmehr verkündete Boas zunächst lediglich einen Teil seines Plans. Zunächst brachte er das Thema der Lösung des Ackerbodens zur Sprache. Erst im Anschluss daran kam er auf das Delikate zu sprechen, auf die Ehe mit Ruth. Wie gesagt, ich halte dieses Vorgehen nicht für manipulativ, sondern eher für taktvoll. Boas wollte zunächst eine Gesprächsbasis finden und damit eine anfängliche positive Reaktion. Er wollte den anderen nicht sofort überfallen, sondern erst einmal die Lage abtasten. Und noch ein Wort zu dem ersten Löser. Er bleibt ja merkwürdig namenlos. Nicht in Vers 1 heißt es, komm, setze dich her, du so und so, also du da. Eigentlich hätte ihr ein Name stehen können. Warum fehlt er? Ich glaube nicht, dass das aus Verachtung geschah, sondern wohl eher, um diesen Mann zu schonen. Aber noch einmal, es steht nicht da. Wir können also nichts mit Bestimmtheit sagen. Doch möchte ich, dass wir auch diesen Mann zur Kenntnis nehmen. Denn zum Beispiel in Bibelstunden werden vielfach solche biblischen Figuren wie dieser Namenlose entweder übergangen oder so beäugt, dass man kein gutes Haar an ihm lässt. Ich halte dies für ein Missverständnis. Dieses Missverständnis könnte noch dadurch verstärkt werden, wenn man die Handlungsweise des Schuhausziehens verkehrt versteht, wie wir es in Vers 7 hier lesen. Man bringt nämlich gelegentlich das Schuhausziehen dieses namenlosen Mannes in Verbindung mit 5. Mose 25, Vers 9. Dort heißt es, dass die Frau bei dem Schwager, der sich weigert, seine Pflicht zu tun, den Schuh ausziehen muss und ihm in das Gesicht spucken muss. Das ist, wie aus den begleitenden Worten deutlich wird, eine Geste der Verachtung. Aber es ist leicht einzusehen, dass es im Buch Ruth um etwas anderes ging. Es wird ja auch ausdrücklich gesagt, das Schuhausziehen war damals eine Form der Vereinbarung einer Vertragsabschließung, ähnlich wie bei uns eine Unterschrift rechtlich verbindlich ist. Damit erklärte der Mann, dass er von seinem Recht auf Lösung des Ackers und der Heirat der Ruth absieht. Die Bibel will diesen namenlosen Mann nicht eigentlich anschwärzen. Eher wird uns ihm ein Mann vor Augen geführt, der sich so verhält, wie es die meisten Menschen im Blick auf ihre Zukunft tun, nämlich ängstlich. Er ist bang, dass konsequenter Gehorsam gegenüber Gottes Ordnungen, die Boas hier vorschlägt, ihn Geld kosten werde. Ich kann für mich nicht lösen, denn dann würde ich mein eigenes Erbe zugrunde richten, lesen wir in Vers 6. Ihn treibt die Angst vor dem Risiko, lediglich den Acker zu lösen, ohne die Ruth zu heiraten, dazu war er bereit. Ja, wenn die Familie dann ausgestorben sein wird, dann würde der Acker ihm und seinem Geschlecht zufallen. Das schien für ihn eine gute Rechnung zu sein. Aber Ruth zu heiraten und mit ihr einen Sohn zu zeugen, der dann das Erbe Elimelechs fortführen werde, das würde heißen, dass er sowohl sein Geld als auch irgendwann wieder den Acker verlieren würde. Dieser Mann rechnete. Er dachte ökonomisch. Ich füge hinzu, ein solches Vorgehen blamiert ihn nicht sonderlich vor uns. Denn in diesem Verhalten entspricht er dem Durchschnitt von uns Menschen. Schließlich müsse jeder ja selbst sehen, wo er bleibt. So denken und so reagieren die meisten von uns. Was springt für mich dabei heraus? Ein solches Denken gibt es auch in der Gemeinde. Gehorsam ist gut. Mitarbeit in der Gemeinde ist prima, aber sie darf mich nicht zu viel kosten. Wer versteht noch den Ausspruch Jesu, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt? Aber wenn wir so reagieren, dann stellt sich die Frage, ob wir Kinder des Reiches Gottes sind. Ein solcher Durchschnittsmensch sollte auf jeden Fall einmal über ein Wort aus dem Buch der Sprüche nachdenken. Dort heißt es, wer sich über den Armen erbarmt, mit materieller Hilfe, der leiht dem Herrn und er, also Gott, wird ihm seine Wohltat vergelten. Sprüche 19, Vers 17. Da ist wieder der große Lohn, der dem verheißen ist, der sich selbst verleugnet. Man bekommt die eigene Hilfeleistung doppelt und dreifach zurückerstattet. Dabei können wir es Gott überlassen, wie das konkret aussieht. An diesem namenlosen Verwandten im Buch Ruth können wir lernen, dass Menschen wie Boas eine Seltenheit sind, auch in der Gemeinde Gottes. In der Regel begegnen uns in der Gemeinde Argumente wie: Ich bin so ängstlich. Ja, mache ich, aber jetzt nicht, vielleicht später. Es herrschen Vorbehalte, Zögern, Ängstlichkeit. Man will sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Und diese Haltung entspringt dem Sinn von: Ich kann nicht lösen, damit ich mein Erbteil selbst nicht verderbe. Im Kontrast dazu wird uns deutlich, von welchem geistlichen Format die Einstellungen der Hauptpersonen dieses Buches sind, also von Naomi, von Ruth und von Boas. Die Größe dieser Menschen, wenn wir sie vergleichen mit dem Mittelmäßigen des Durchschnittsmenschen, mag bereits signalisieren, dass diese Familiengeschichte aus ihren Fugen gerät. Das wollen wir dann in der letzten Predigt zum Buch Ruth bedenken. Auf jeden Fall scheint das Verhalten die Umgangsformen der Richterzeit zu sprengen. Also so wie Boas sich um das Einhalten der öffentlichen Ordnungen kümmerte. Und damit komme ich zum dritten Punkt. Die Unverzichtbarkeit des Segens Gottes in der Öffentlichkeit. Gleichwohl aber wollen wir bereits jetzt einen kurzen Blick auf das Ende des Buches Ruth werfen. Dort erfahren wir, dass das Kind, das aus der Ehe von Boas und Ruth hervorging, ein direkter Vorfahre des Königs David wurde. König David hatte also eine moabitische Vorfahrin. Und darüber müsste ein Israelit eigentlich stolpern. Und zwar nicht deswegen, weil er Grund hätte, um von oben herab auf eine ausländische, moabitische Frau herabzublicken, sondern deswegen, weil, wir lasen es vorhin im fünften Buch Mose, Gott befohlen hatte, dass ein Moabit selbst im zehnten Geschlecht nicht in die Gemeinde des Herrn kommen darf. War es da nicht ein Ärgernis, dass ausgerechnet so jemand eine Vorfahrin von David wurde, eine Moabitin? Aber ihr Lieben, in dieser Bestimmung aus dem fünften Buch Mose geht es nicht gegen das Moabitische an sich. Wenn es darum gegangen wäre, dann könnte man mit gleichem Recht sagen, dass kein Israelit in die Gemeinde des Herrn kommen darf und auch kein Deutscher und so weiter. Nein, diese Bestimmung aus dem fünften Buch Mose tadelt die Einstellung der Moabiter. Es war ihre Einstellung, die sie gegen das Volk Gottes eingenommen hatten. Ihre Haltung gegenüber dem Volk Israel war beim Einzug in das Land Kanaan von Ablehnung, von Verachtung, ja von Hass gegen das Bundesvolk Gottes gekennzeichnet. Wir hatten es gelesen, ich lese es nochmal in 5. Mose 23. Sie kamen dem Volk Gottes nicht mit Brot und Wasser entgegen und sie haben Bileam wegen des Volkes Gottes verpflichtet, um das Volk Israel zu verfluchen. Nun ist es gut, hier zu sehen, dass die Moabitin Ruth aus einem anderen Holz geschnitzt war als ihre hasserfüllten Vorfahren. Und übrigens, wenn Sie einmal das Geschlechtsregister Jesu aus dem Matthäusevangelium, das mit Abraham begann, anschauen, fällt auf, dass Ruth ausgerechnet die 11. Generation war in der dort aufgezählten Geschlechterfolge. Matthäus 1, Vers 5. Die Bibel weist uns hier auf diesen heilsgeschichtlichen Aspekt hin. Ruth, die Moabitin, trat in eine ordentliche Ehe mit Boas. Sie wurde die Ur-Urmutter von David. Diese Eheschließung geschah nicht heimlich, sondern öffentlich. Boas Eheschließung mit Ruth, der Moabitin, vollzog sich unter Zeugen. Und dieser Öffentlichkeitscharakter hat bis zum heutigen Tag seine Gültigkeit. Vielleicht sollte ich sogar sagen, gerade heute ist er unverzichtbar. So scheinbar persönliche Dinge wie eine Eheschließung soll öffentlich geschehen. Das Wählen oder sollte ich besser sagen, das Finden einer Frau, denn es ist ja zunächst wohl alles andere als etwas Aktives, ist eine durch und durch persönliche Angelegenheit. Aber diese persönliche Entscheidung darf nicht im Privaten stecken bleiben, sondern sie tritt durch eine ordentliche Eheschließung an die Öffentlichkeit. Und noch etwas. Bei einer Eheschließung bezeugen die beiden nicht nur, das ist meine Frau und das ist mein Mann, sondern sie bekennen auch, dass die beiden ihren gemeinsamen Weg nicht ohne Gott gehen wollen und ohne ihn auch gar nicht gehen können. Gott ist der Zeuge des Bundes, des Ehebundes, so formuliert es einmal der Prophet Maleachi. Im alttestamentlichen Israel war das politisch-rechtliche und das religiöse sehr eng miteinander verflochten. Das religiöse war vom juristischen durchzogen und das juristische wusste sich vom religiösen getragen. Das war übrigens auch jahrhundertelang in unserem Kulturkreis so. Erst seit der Französischen Revolution und den anschließenden napoleonischen Kriegen veränderte sich dies in Europa grundlegend, sodass in unserer sogenannten Zivilgesellschaft das politisch-rechtliche und das religiöse vielfach voneinander geschieden sind. Ihnen ist möglicherweise bekannt, aus Artikeln, die ich geschrieben habe, dass ich davon überzeugt bin, dass das Eigentliche bei einer Eheschließung nicht auf dem Standesamt geschieht, sondern im Raum der Gemeinde. Die Ziviltrauung wurde in Deutschland von Bismarck eingeführt. Sie war von diesem liberalen Politiker als Angriff auf die christlichen Kirchen gedacht. Und was sehen wir heute? Homosexuelle werden inzwischen genauso getraut wie Christen. Und in Berlin waren es kürzlich sogar 4 Männer, die miteinander getraut wurden. Christen werden nicht das Standesamt meiden. Der Staat hat aus steuerrechtlichen und erbrechtlichen Gründen einen Anspruch darauf, den Familienstand der beiden zu erfahren und zu registrieren. Aber mehr eben auch nicht. Es ist nicht möglich, Gottes unverzichtbaren Segen in einem deutschen Standesamt zu bekommen, in dem auch homosexuelle Paare getraut werden. Den unverzichtbaren Segen Gottes für eine Ehe, sodass es eine Ehe im Herrn ist, wie Paulus es einmal in 1. Korinther 7 formuliert, heißt, erfolgt in der Gemeinde Gottes. Und deswegen pflege ich übrigens bei einer Trauung, die Frau mit ihrem Mädchennamen anzusprechen, wenn ich sie frage, ob sie den Mann an ihrer Seite heiraten will. Das ist kein Versprecher, sondern Protest gegen den Anspruch der Ziviltrauung. Die Ehe gab es zeitlich vor dem Staat. Sie ist aus dem Garten Eden zu uns gekommen, während der Staat mit seiner Schwertgewalt erst nach der Sintflut von Gott eingesetzt wurde. Insofern steht es dem Staat gar nicht zu, sich der Schöpfungsordnung der Ehe zu bemächtigen und darüber zu befinden, was eine Ehe ist und was nicht. Bitte achten wir darauf, dass bei der Eheschließung von Boas und Ruth Zeugen anwesend waren, die die Heirat segneten. Die Heirat erfolgte also nicht nur öffentlich, sondern alle Beteiligten waren davon überzeugt, dass eine Eheschließung ohne den Segen Gottes nicht trägt, nicht zum Ziel führt. Und deswegen lese ich nochmal die Verse 11 und 12. Da sprach das ganze Volk, das im Stadttor stand, und die Ältesten: Wir sind Zeugen. Der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und Lea, die beide das Haus Israel gebaut haben. Werde mächtig in Ephrata und mache dir einen Namen in Bethlehem. Und dein Haus werde wie das Haus des Peres, den die Tamar dem Juda gebar, durch den Samen, den dir der Herr von dieser jungen Frau geben wird. Damals wollte man bei einer Eheschließung auf den Segen Gottes nicht verzichten. Im Gegenteil, es ging bei der Eheschließung um den Segen Gottes im Kern. Auch heute wollen und können Christen unter keinen Umständen auf den Segen Gottes bei einer Eheschließung verzichten. Amen.